Wie gelingt eine gute Customer Experience trotz eines hohen Automationsgrades und Self-Service? Wo kann die Maschine den Menschen ersetzen, wo nicht? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner, Dr. Sebastian Püka, Lead Marketing und Vertriebsstrategie HUK24 AG. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, schön bist du da, Sebastian. Du bist ja verantwortlich für die Marketing- und Vertriebsstrategie bei der HUK24, der Online-Tochter der HUK Coburg Versicherungsgruppe. Nebenberuflich bist du als Dozent in den Marketingwissenschaften an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz tätig, insbesondere in den Bereichen CRM und strategisches Management, Konsumentenpsychologie, Behavioral Economics und Marktforschung. Sebastian Püka promovierte an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz mit dem Schwerpunkt CRM und Vertriebsmanagement. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Marketing- und Handelsbetriebslehre und betreute unter anderem Projekte in der universitären Unternehmensberatung. Sebastian hat zu dieser Zeit neben verschiedenen Beiträgen auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Resilienz im persönlichen Verkauf. Es geht dabei um Wirkungsmodelle, die den Zusammenhang zwischen beruflichem Stress und der Verkaufsleistung von VerkäuferInnen erklären und dabei die Bedeutung von Resilienz beleuchten. 2017 wechselte Sebastian Püka in die Privatwirtschaft. Seine Karriere führte in SAB, der Sächsischen Aufbauförderbank, wo er zunächst als Inhouse-Consultant im Bereich strategisches und analytisches CRM tätig war und dann die Position als Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing innehatte, bevor er 2021 zu HUK24 wechselte. Ja, Sebastian, ganz schön viel. Erzähl uns auch noch etwas über dich persönlich, bitte.
Ja, also du hast natürlich jetzt schon sehr viel zu mir selbst gesagt. Persönlich, also ich mag es sehr, sehr gerne im Privaten zu verreisen. Ich schaue mir sehr, sehr gerne die Welt an und versuche natürlich auch durch sportliche Aktivitäten ein bisschen den Ausgleich zu haben. Aber insgesamt, also den Wissenschaftler habe ich mir ein bisschen behalten. Also ich setze mich schon immer noch sehr, sehr gern tiefgründig mit verschiedensten Themen auseinander.
Ja, sehr schön. Was machst du denn sportlich, wenn ich frage?
Ich bin Schwimmer. Also ich schwimme sehr, sehr viel, genau. Und früher auch im Verein geschwommen, mittlerweile nur noch privat, aber regelmäßig.
Spannend. Ja, Sebastian und ich haben uns kennengelernt am Marketing Tech Summit in Berlin im letzten Herbst, wo ich einen Roundtable moderieren durfte zu CRM und Customer Experience mit Vertretern der DB Fernverkehr AG, Delivery Hero, der Commerzbank und eben auch HUK24. Und besonders interessant fand ich damals die Fragestellung in Sebastians Einstiegsvortrag, wie persönlich kann eine Maschine sein? Aber bevor wir dazu gleich diskutieren werden, Sebastian, erzähl uns doch bitte noch etwas zur HUK24.
Ja, also die HUK24 feiert in diesem Jahr, im Jahr 2024, ihren 24. Geburtstag. Also wir haben unser großes Jubiläumsjahr. Das heißt, wir wurden als im Jahr 2000 als erstes Insurtech-Unternehmen in Deutschland von der HUK Coburg gegründet, sind der reine Online-Versicherer im HUK Coburg-Konzern und haben uns seit unserer Unternehmensgründung in den letzten 24 Jahren zur größten deutschen Direktversicherer entwickelt. Wir sind im Bereich der Kfz-Versicherung im Neugeschäft seit einigen Jahren laut verschiedener Marktforschungsstudien bereits die Nummer 2 in Deutschland hinter der Mutter HUK Coburg. Und was die Vertragsbestände in der Kfz-Versicherung angeht, die fünftgrößte Kfz-Versicherung in Deutschland. Also wir können da auf eine sehr, sehr schöne Wachstums- und Erfolgsgeschichte zurückschauen, die wir natürlich entsprechend auch weiterschreiben wollen. Und auch in den Haftpflichtunfall-Sachversicherungen sind wir mittlerweile eben auch ganz gut am deutschen Markt positioniert.
Interessant. Jetzt, ich weiß, die also der Mutterkonzern, die HUK Coburg, die hat ja auch einen Online-Kanal, HUK Wie positioniert ihr euch da mit der Hook24 gegenüber diesem Online-Kanal von der Mutter sozusagen?
Also man spricht mit beiden Online-Kanälen oder mit der Hook24 als rein Online-Versicherer und Hook.de ganz unterschiedliche Kundensegmente an. Also bei der Mutterkonzern ist das eben ein großer Omni-Kanal. Das sind natürlich auch Kunden, die neben einem Online-Kontaktkanal auch die persönliche Betreuung entsprechend wollen, während eben die Hook24 wirklich die rein digital affinen Kunden anspricht, die auch bereit sind, im Self-Service sich um ihre Versicherungsbelange entsprechend zu kümmern und auf einen direkten Kontakt zu verzichten. Also werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen und es klappt auch ganz gut.
Also praktisch alles im Self-Service und das führt mich eigentlich zur ersten Frage zum Thema Maschine versus Mensch. Wie gelingt denn eine gute Customer Experience trotz eines hohen Self-Service und Automationsgrad? Also was muss man dafür alles tun, damit die Leute eben auch, ohne dass sie mit jemandem sprechen können, zufrieden sind?
Ja, ich finde die Frage ganz gut, aber wenn ich die Frage höre, kommt mir sofort eine Gegenfrage eigentlich in den Kopf.
Also das habe ich
ja gesagt. Das habe ich mir fast gedacht. Und zwar die Frage, warum sollte ein Self-Service und Automatisierung eine gute Customer Experience ausschließen? Also sind es nicht eigentlich gerade eine hohe Grad an Self-Service oder an Automatisierung Gründe, um ein gutes Kundenerlebnis zu schaffen, gerade eben in der digitalen Welt? Ich denke eben, das A und O für eine gute Customer Experience ist immer, die Kundenbedürfnisse und die Kundenerwartungen bestmöglich zu treffen. Und aus meiner Sicht in der digitalen Welt erwarten doch Kunden, dass ich viel selbst machen kann, dass viel automatisch abläuft. Und von daher sind es eigentlich zwei Gründe, die aus meiner Sicht in der digitalen Welt für eine gute Kundenerlebnis eigentlich essentiell sind.
Ja, da hast du natürlich recht und ich denke, es kommt wirklich auf die Zielgruppe an. Also wenn du die digitalen Affinen ansprichst, dann wollen die einfach möglichst schnell eine Problemlösung finden oder eine Police abschließen jetzt im Fall des Versicherungsgeschäftes. Und auf der anderen Seite eben gibt es halt diejenigen, die halt vielleicht nicht so digital affin sind und dann eben gar nicht erst bei Hook24 aufschlagen.
Das
kann ich mir gut vorstellen.
Das mag durchaus sein. Ich denke, das A und O unabhängig von Self-Service und Automatisierung oder auch gerade deswegen ist genau die Einfachheit. Ich denke, wer eben online tätig ist, egal ob digital affin oder nicht digital affin, erwartet es eben einfach, dass man das relativ gut handhabt. Haben kann und ich denke, ganz zentral ist hier wirklich die Einfachheit.
Ja, es sind Versicherungen per se natürlich nicht unbedingt einfach. Also ich weiß ja das aus eigener Erfahrung, also wenn du Versicherungen vergleichen willst, also Produkte unterschiedlicher Anbieter, dann wird es enorm schwierig. Das Gleiche gilt in der Schweiz bei den Krankenkassen, abgesehen von der Grundversicherung, also eben all diese Zusatzversicherungen und die lassen sich kaum vergleichen. Also wie geht das, bietet ihr dazu irgendwie Hilfestellung?
Also ich meine, man muss natürlich sagen, dass wir uns auf ganz Anführungszeichen einfache Produkte fokussieren, also auf Produkte, die eine geringe Komplexität aufweisen und auch einfach digital online abgeschlossen werden können. Also die großen komplexen Produkte wie Lebensversicherungen sind jetzt, die vermitteln wir einzelne, sind aber nicht in unserem Portfolio an sich drin. Und natürlich muss man auch entsprechend beraten und den Kunden unterstützen, indem wir eben vielzählige Möglichkeiten anbieten, wo der Kunde sich informieren kann, wo er Empfehlungen bekommt, wo er Dinge nachlesen kann und das eben möglichst verständlich und einfach auch ausgedrückt.
Also das mit den zusätzlichen Informationen kann ich mir jetzt gut vorstellen. Wie sieht das aus mit den Empfehlungen?
Also, dass man den Kunden wirklich über die komplette Strecke mit entsprechenden Informationen versorgt. Immer wenn irgendwelche Nachfragen kommen, die entsprechenden Informationen anbietet und dann eben auch zum Beispiel mit Trust-Elementen arbeitet, aufzeigt, welche Linien oder Produktreihen sehr häufig gewählt werden, wobei wir natürlich auch hinsichtlich der Produktlinien, die angeboten werden, dann relativ schlank arbeiten, um eben hier möglichst geringen Erklärungsbedarf für den Kunden zu ermöglichen.
Welche Art Trust-Elemente verwendet ihr?
Das sind ganz einfache Sachen wie Hinweis auf zum Beispiel Trustpilot, auf den Bereich, was Kunden mit ähnlichen Produkten oder ähnlichen Lebenssituationen überwiegend abschließen. Also ja.
Also eine Art Testimonials auch.
Ja gut, mit Testimonials weniger, aber wirklich mit dem Hinweis, was eben mit einem entsprechenden Produkt oder in der Lebenssituation gerne von unseren Kunden genutzt wird. Also indem man eben entsprechend datengetrieben also wir kennen ja unseren Bestand, wir kennen unsere Produkte, dass man versucht, wirklich datengetrieben dann auch individualisiert Hinweise zu geben.
Okay, verstehe. Ja, wie unterscheidet sich denn eigentlich das Versicherungsgeschäft von anderen Branchen in dieser Beziehung?
Ich denke, das ist eine relativ komplexe Frage. Man hat natürlich generell die Herausforderung in der Versicherungsbranche, dass wir eine sehr stark regulierte Branche sind. Also, dass natürlich entsprechend rechtliche Auflagen und Regularien bestehen, die jetzt zum Beispiel der klassische E-Commerce nicht kennt. Aber ansonsten unterscheidet sich meiner Meinung nach die Versicherungsbranche nicht von anderen Branchen. Ganz im Gegenteil, muss ich eher an diesen Branchen anpassen. Also gerade wenn wir uns die digitalen affinen Kunden anschauen, die online die Welt anschauen. Kunden sammeln eben im E-Commerce oder beim anderen Anbieter ihre digitalen Erfahrungen auf Plattformen, die sie meinetwegen tagtäglich nutzen. Und das wird im Prinzip zu ihrer Erwartungshaltung, die sie eben an Digitalunternehmen stellen, ne? Hinsichtlich der Information, hinsichtlich den Abschluss. Und das sind dann eher Erwartungshaltungen, mit denen Kunden auch auf Versicherungen zugehen und wo man dann eben gefordert ist, diesen Erwartungen auch gerecht zu werden.
Ja, spannend. Darüber habe ich gerade gestern an der Uni Basel gesprochen, über diese Erwartungstransfers und wie wichtig das sie sind, also dass man die berücksichtigt als Anbieter.
Gut, ich meine, aber ist ja irgendwo verständlich. Der Kunde nutzt meinetwegen tagtäglich Amazon oder andere Plattformen, ist gewohnt, mit wenigen Klicks die interessanten Produkte für ihn zu finden und einzukaufen. Und dadurch wird natürlich gerade die Handhabungsgewohnheiten bestimmt und auch die Erwartungen, die er dann an andere Digitalanbieter stellt.
Genau, das Beispiel habe ich gestern auch erwähnt. Wunderbar. Ja, jetzt aber zum Thema Mensch versus Maschine oder Maschine versus Mensch, egal wie rum. Was braucht es denn, damit Mensch und Maschine möglichst nahtlos zusammenwirken können? Du hast ja damals in Berlin dazu deinen Vortrag gemacht.
Ja, genau. Also das ist wirklich eine Fragestellung, mit der wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Wie persönlich kann eine Maschine sein? Und ich denke gerade, wenn man sich die Mensch-Maschine-Interaktion anschaut, dass man als, wenn ich jetzt Maschine, die HOOQ24, getrieben von ihrer Vision der persönlichen Versicherungsmaschine, betrachte, ist man eben hier schon gewisserweise in einer Bringschuld. Also, dass man es den Kunden wirklich einfach macht und dass möglichst wenig Irritationen oder Handhabungsprobleme auf Seiten des Kunden bestehen, damit er eben möglichst gut mit der Maschine interagieren kann. Das ist für mich wirklich das Thema Einfachheit, dass man ganz groß unterstreichen muss, dass man den Kunden abholt, dass er also die Informationen, die er möchte, leicht findet, dass er aus seinen Handhabungsgewohnheiten heraus mit der Anführungszeichen Maschine interagieren kann. Und ich denke, entscheidend ist auch, dass man dem Kunden den gewissen Nutzen bietet. Also, dass er, wenn er das Bedürfnis hat, schnell an Informationen zu kommen, schnell einen Abschluss zu tätigen, dass man dieses Bedürfnis befriedigt, dass man ihm die Einfachheit entsprechend anbietet und eben so die Handhabung oder die Berührungspunkte mit der Maschine vereinfacht. Und für mich ist da zum Beispiel auch ganz essentiell, dass man eben in das Thema datengetriebene Interaktion geht. Also dass man eben auch das Wissen um den Kunden nutzt, um möglichst bedarfsgerecht und dadurch eben auch individualisiert auf den Kunden zuzugehen. Also dass man schnell versteht, was könnte das Bedürfnis des Kunden sein und dann entsprechend auch Inhalte aussteuert.
Individualisiert, also das heißt, ihr könnt auch auf individuelle Kundenwünsche eingehen.
Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das geht. Also individualisiert, ja, in der Richtung, dass wir eben also bedarfsgerecht versuchen, Inhalte entsprechend auszuspielen, auch personalisiert Inhalte auszuspielen, also Kunden auch persönlich ansprechen. Ansonsten ist es aber bei uns natürlich auch so, dass wir individuell mit Kunden interagieren können. Also wir haben bei uns im Unternehmen eine recht große oder eine große Abteilung Internetbearbeitung, wo eben der Kunde über E-Mail, über Kontaktformular dann auch schriftlich seine Fragen stellen kann und dann wird natürlich entsprechend auf die jeweiligen Fragen eingegangen. Wobei aber auch klar hier für uns gilt, jedes E-Mail ist eigentlich dann ein Versagen. Der Website auch, also wir möchten das natürlich möglichst gering halten und natürlich die Inhalte möglichst so ausspielen und unsere Website möglichst auch so präsentieren, dass möglichst wenig Rückfragen von Kundenseite und oder Interessentenseite kommen.
Ich erinnere mich, dass ich das Statement von dir in einem anderen Podcast schon mal wiedergegeben habe, weil das fand ich interessant. Das hast du in Berlin damals gesagt. Jedes E-Mail ist ein Versagen der Webseite. Oder jede Kundenanfrage ist ein Versagen der Webseite. Irgendwas sowas in die Richtung. Nee, spannend. Aber die Produkte als solche, die sind
Das sind
Standardprodukte.
Standardprodukte, einfache Produkte.
Und eben du sagst, man kann, aber trotzdem kann man mit euch in Verbindung treten. Jetzt, wie habt ihr das organisiert? Gibt es da eine Schnittstelle von der Maschine zum Menschen, im Sinne einer, sagen wir, transparenten Schnittstelle, eines Chatbot-Fensters, das vielleicht aufpoppt, wenn man nicht sofort reagiert oder weiter weiß? Wie funktioniert das?
Also wir arbeiten insgesamt mit einem virtuellen Assistenten, der sich eben aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, der auch, und da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut, von Computerbild als branchenübergreifender bester Chatbot ausgezeichnet wurde. Und wir versuchen eben durch den Chatbot, oder durch unseren virtuellen Assistenten, den Kunden bestmöglich abzuholen und auch auf seine Anfragen, seine Belange entsprechend einzugehen, ihn entsprechend, wenn er meinetwegen eine Kilometeranzahl, seine Fahrleistung ändern möchte, dass er eben durch den entsprechenden, ja, wir nennen das GEVO, also Geschäftsvorgang, sehr schnell ausgespielt wird, das dann im Self-Service auch entsprechend ändern kann, dass wir ihnen die entsprechenden Informationen zu Fragen zuspielen. Und ja, sobald ein Kunde auf die Seite ist, kann er eben mit den verschiedenen Berührungspunkten des virtuellen Assistenten arbeiten, beziehungsweise im eingeloggten Chatbot auch im eingeloggten Zustand auch mit dem Chatbot entsprechend interagieren. Und ansonsten hat der Kunde natürlich immer die Möglichkeit, bei Kontaktformular oder bei E-Mail dann mit einem Menschen in Verbindung zu treten.
Aber ist es so, dass der Kunde aktiv werden muss? Also es gibt ja auch Webseiten, das stört mich teilweise auch, wo ein Chatbot-Fenster aufpoppt. Wie kann ich Ihnen helfen, bevor du überhaupt die Zeit hattest, irgendwie die erste Seite zu
Ja,
lesen?
es ist so schnell oder sofort poppt er nicht auf, aber natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn eine Inaktivität oder dergleichen festgestellt wird, dann erfolgt entsprechend die Nachfrage vom Chatbot.
So,
Und
gut.
dieser Chatbot ist aber nur ein Bestandteil des virtuellen Assistenten. Bedeutender Bestandteil, aber nur eine von verschiedenen Komponenten.
Was sind die anderen
Das ist
Komponenten?
generell eine recht gut ausgebaute Suche. Also, dass wir eben durch Suchleistung oder mit Suchen, mit gelernten Suchen auch die richtigen Inhalte an den Kunden ausspielen. Das ist aber dann auch entsprechend ein Kontaktformular, um eben mit den Mitarbeitern der Internetbearbeitung in Kontakt zu treten, falls es hier Probleme gibt.
Kontaktformular, echt jetzt?
Ja, es funktioniert, es wird angenommen. Also und es ist ein relativ
Okay.
einfacher Weg oder auch bekannter Weg für den Kunden, um Anfragen zu stellen, wenn er überhaupt nicht weiterkommt.
Okay. Aber er könnte theoretisch über den Chatbot auch mit Freitexten arbeiten.
Der Kunde arbeitet mit Freitexten über den Chatbot. Also das sind keine standardisierten
Okay.
Inhalte, die er eingibt, sondern dort arbeitet der Kunde natürlich mit Freitextfeldern.
Also er hat die Wahl Chatbot oder Kontaktformular.
Oder direkt mit der Suche, wo er auch Inhalte findet.
Ja, wunderbar. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, worauf müssen wir denn sonst noch achten, wenn wir eben solche Prozesse zum Abschluss einer Versicherung digitalisieren?
Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt nochmal wie wiederhole, aber für mich sind es wirklich die essentiellen Punkte. Es ist immer die Einfachheit. Und um wirklich eine Einfachheit anzubieten, die der Kunde als einfach empfindet, muss aus Kundensicht gedacht werden. Also wirklich versuchen, den Kunden und dessen Gebrauchsgewohnheiten zu verstehen und es für den Kunden möglichst einfach zu machen, dass er das eben sehr einfach bedienen kann. Häufig werden ja immer oder werden über Lösungen und Wege und Möglichkeiten diskutiert und es sind immer viele Gesichtspunkte zu berücksichtigen, wie zum Beispiel jetzt rechtliche Sachen oder Informationspflichten und dergleichen. Natürlich sind die alle mit zu berücksichtigen, aber unter dem Strich ist letztendlich dann immer die Frage zu stellen, wie will es der Kunde? Wie kann der Kunde damit umgehen? Was erwartet der Kunde? Es gibt so den abgedroschenen Spruch, aber ich finde ihn immer sehr treffend. Der Köder muss eben dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und das gilt eben hier auch.
Und wie habt ihr das sichergestellt? Habt ihr da Panels organisiert? Habt ihr Kunden befragt? Habt ihr die beobachtet bei der Verwendung der Hook24-Plattform? Wie geht ihr da
Also wir
vor?
sind komplett datengetrieben und performance-orientiert. Das heißt, wir haben natürlich entsprechendes Tracking komplett hinterlegt. Wir wissen also, wie sich Kunden über die Website bewegen. Wir sehen, wie verschiedene Konvertierungsraten sind. Wir sehen, wo entsprechende Abbruchquoten sind. Und bei uns wird eben diese Dashboards, die wir auch in Realtime zur Verfügung stehen, werden eben kontinuierlich auch zur Optimierung und Verbesserung genutzt. Und wir steuern eben hier auch komplett nach KPIs, also wo wir wirklich schauen, okay, wo sind Abbruchquoten, wie sind die Konvertierungsraten, wie können wir das Ganze optimieren. Und wir sind da natürlich an der Stelle auch sehr, sehr stark im AB-Testing entsprechend drin, also wo wir immer wieder verschiedene Varianten gegeneinander abtesten und somit eben wirklich einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess laufen haben.
Und ursprünglich für das Design quasi der ersten Variante dieses Portals,
Das
wie habt ihr
ist
das gemacht?
24 Jahre her.
Entschuldigung, da war es
Da
noch gar
war
nicht
ich noch
dabei, stimmt, sorry.
gar nicht dabei. Ja, genau.
Ja, aber eben, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas dann auch nicht einfach am grünen Tisch macht, sondern dass man da möglichst schnell Kunden involviert, dass man die befragt, dass man die dann mal arbeiten lässt mit einem Prototypen, die dann beobachtet, also im Sinne von Design Thinking
Na
quasi.
klar, und entsprechend natürlich auch User-Tests durchführt, wenn man wirklich Probleme, größere Unstimmigkeiten feststellt oder um generell die Handhabungsgewohnheiten der Konsumenten zu verstehen, wird dann natürlich auch also Marktforschungsstudien durchgeführt und Usability-Analysen und dergleichen natürlich auch mit durchgeführt.
Ja, klar. Ja, wunderbar. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Punkt kommen, und zwar, ich möchte wissen, wie man so ein Projekt aufsetzt, was da intern bei euch alles abgegangen ist damals. Ich meine, waren eben die Kundenerwartungen waren bekannt zu Beginn des Projektes, gehe ich jetzt mal
Ja.
davon aus, eben aufgrund von Marktforschung etc. Aber du musst ja intern musst du ja Leute überzeugen, du musst irgendwelche Zielsetzungen setzen, beziehungsweise Ziele, die kommen dann von der Geschäftsleitung wahrscheinlich. Man muss unter Umständen über Zeit nachbessern etc. Kannst du da ein bisschen noch was dazu erzählen, auch wenn es 24 Jahre her ist und nicht dabei war es damals, wie man also jetzt einfach vielleicht auch pauschal oder generell so ein Projekt angeht bei der Hook?
Ich meine, man hat sich natürlich über die Jahre auch entsprechend weiterentwickelt, ne? Und wie das jetzt alles exakt vor 24 Jahren lief, das kann ich dir an der Stelle nicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, wie das aktuell und in den vergangenen Jahren
Ja,
läuft,
gerne,
wo wir uns
gerne.
eben gerade auch die Vision gegeben haben. Und damit haben wir eben auch eine ja, einzigartige Positionierung im deutschen Versicherungsmarkt, dass wir uns eben selbst die Vision gegeben haben der persönlichen Versicherungsmaschine. Also wirklich die Zielsetzung, dass wir eben automatisiert, personalisiert, bedarfsgerecht mit unseren Kunden interagieren und das eben mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad auch. Und hier muss ich sagen, kommt uns auf jeden Fall die Organisationsstruktur sehr, sehr spielt uns sehr, sehr gut in die Karten. Also wir sind eben ja, relativ flach oder sehr, sehr flache Hierarchien und Organisationsstrukturen. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir im Prinzip jetzt keine Vorgesetzten oder Vorstände überzeugen mussten, sondern dass eben gemeinschaftlich von allen die Vision entsprechend zum Leben gerufen wurde. Also dass von unseren Vorständen die Vision entsprechend aufgesetzt wurde und jeder der Mitarbeiter des Teams diese Vision auch mit ausgestaltet. Und dadurch
Super.
ist es eben also gemeinschaftliches Arbeiten an der Realisierung der Vision der persönlichen Versicherungsmaschine. Und wir haben da natürlich oder wir arbeiten kontinuierlich daran, die persönliche Versicherungsmaschine umzusetzen, aber auch das Bewusstsein für unter allen Mitarbeitenden aufrecht zu erhalten. Ich weiß nicht, ich kann gerne mal ein bisschen ins Detail gehen, aber
Ja,
gerne erstmal deine
gerne.
Frage.
Ich erinnere mich beispielsweise an so ein Bild, das du gesagt hast, so einen
Genau.
Diamanten, Wachstumsdiamant habt ihr das, glaube ich, genannt, ja, mit irgendwie so 5 Eckpunkten. Aber vielleicht kannst du dazu was sagen. Das hat ja mit den Zielsetzungen zu tun, oder? Oder mit der Vision, oder?
Genau.
Ich weiß nicht mehr genau.
Genau, richtig.
Bitte.
Also ich muss sagen, wie gesagt, wir sind relativ flache Hierarchiestrukturen, überschaubares Team und bei uns läuft eben generell diese Vision der persönlichen Versicherungsmaschine in der Kombination aus einem Top-Down- und Bottom-Up-Prinzip ab. Und wir haben eben die Vision der persönlichen Versicherungsmaschine und natürlich muss man dann immer Sorge dafür tragen, dass sowas nicht irgendwas Abstraktes auf dem Papier ist, mit dem niemand arbeitet, kann, unter dem sich niemand etwas vorstellen kann, was das eigentlich sein soll. Bei uns ist es wirklich klar definiert, was wir alle unter einer persönlichen Versicherungsmaschine verstehen. Und
Und das ist
der vollautomatisierte und bedarfsgerechte personalisierte Kontakt mit den Kunden. Genau,
super.
also und genau um das sicherzustellen, haben wir eben auch ein Marketing-Leitmodell entwickelt oder aus dieser Version entsprechend abgeleitet, um diese Vision in das tägliche Handeln und auch in die täglichen Entscheidungen zu überführen. Das ist, wie du richtig gesagt hast, unser HUK24-Wachstumsdiamant, der eben 5 Eckpunkte umfasst, die aus unserer Sicht auch für digitales Wachstum essentiell sind. Die 5 Eckpunkte sind eben hier die Fokussierung, die Automatisierung, ein Kostenvorteil, daraus auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Customer Experience, also die Einfachheit für Kunden. Und im Mittelpunkt des Wachstumsdiamanten steht aber immer der Kunde. Das heißt, es ist immer klar der Fokus, was hat der Kunde aus der Fokussierung, was sind die Vorteile des Kunden aus dem Kostenvorteil, was sind die Vorteile für den Kunden aus der Automatisierung, wie machen wir es den Kunden so einfach wie möglich. Und er dient wirklich als Leitplanke für unser tägliches Arbeiten, ist in unserer Markenessenz oder leitet sich auch aus unserer Markenessenz entsprechend mit ab, dass wir eben da aus strategischer Sicht wirklich ein in sich stimmiges Bild haben aus Vision, Markenkern, Markenessenz, den HUK24-Wachstumsdiamanten, um das Ganze ins tägliche Arbeiten zu überführen. Und das Entscheidende aus meiner Sicht, und ich meine, ich bin jetzt hier gut 3 Jahre bei der HUK24, ist wirklich auch die Konsequenz, mit der man daran festhält. Also wirklich nicht abweichen oder mal so, mal weniger stark, mal sehr stark einbeziehen, sondern nein, es gibt diese Vision, es gibt diesen Wachstumsdiamant und daran halten wir uns. Und ich denke, das ist auch ganz entscheidend. Und natürlich haben wir entsprechend auch den Führungsstil und das Führungsverhalten entsprechend angepasst, indem wir eben seit mehreren Jahren mit der OKR-Methode, also der Objective und Key Results-Methode, entsprechend arbeiten und somit natürlich auch ein sehr, sehr hohes Engagement der Mitarbeitenden haben.
Sehr gut. Vielleicht noch zur Markenessenz. Ist das, was ihr quasi in Slogan übersetzt habt, digital einfach
Genau,
günstiger?
richtig. Das sind unsere zentralen Werte. Und
Jetzt hab ich sogar ein bisschen
ja,
Werbung gemacht für die
wunderbar.
Hook24.
Das finde ich sehr gut. Und es stimmt wirklich digital, einfach und günstiger. Und das versuchen wir
Sehr
genau
schön.
mit dem Wachstumsdiamanten auch umzusetzen und ins Leben zu rufen.
Jetzt, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst. Also du hast jetzt OKRs erwähnt. Was habt ihr euch da für Zielsetzungen gesetzt?
Ja, also ins Detail kann ich natürlich nicht gehen, aber ein OKR, das wir zum Beispiel dieses Jahr verfolgen, ist es eben zum Beispiel den Kunden überlegene Markenerlebnisse zu schaffen. Ein Objective. Also die sind ja immer recht abstrakt. Ich glaube, das kann ich problemlos los sagen. Die werden ja dann immer mit entsprechenden Zielen noch konkret untermauert. Aber wie gesagt, den großen Vorteil sehe ich eben darin, dass eben nicht von dem Management die Objectives, also die großen Ziele und die Key Results vorgegeben werden, sondern dass die wirklich vom Team selbst erarbeitet und dann mit dem Management, mit dem Vorstand entsprechend abgestimmt werden und man dadurch natürlich eine ganz andere Form des Engagements und der Beteiligung der Mitarbeitenden hat.
Jetzt hast du gesagt, ihr messt das ja regelmäßig, ihr trackt das. Welche Key Results stehen da im Vordergrund? Anzahl Abschlüsse, Umsatz, Kundenzufriedenheit, Kundenloyalität. Was hat da, sagen wir, die höhere Bedeutung als anderes?
Also das kann man so gar nicht sagen, was jetzt höhere Bedeutung hat, weil das natürlich letztendlich immer von den konkreten Zielen abhängt. Ja, also
Ja,
jedes
natürlich.
Key Result, das man sich setzt, muss entsprechend quantifiziert werden, also gemessen werden. Natürlich verstehen wir uns als Wachstumsunternehmen. Von daher sind natürlich Antragszahlen, Neugeschäftszahlen, Bestandszahlen sehr bedeutend für uns, aber im Hinblick auf die Vision der persönlichen Versicherungsmaschine und auch unseren Markenessenz digital einfach günstiger spielen natürlich auch Conversion Rates immer eine große Rolle, Optimierungen von Conversion Rates. Und wir haben uns natürlich auch den Kunden in den Mittelpunkt gesetzt, also eine klare Kundenzentrierung. Und von daher sind natürlich auch Themen wie eine Kundenzufriedenheit, eine Weiterempfehlung für uns essentiell wichtige Zielgrößen, die wir mit betrachten und nach denen wir entsprechend auch steuern. Und vielleicht auch an der Stelle, um zu zeigen, dass es eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist mit der Kundenzentrierung. Wir haben natürlich durch diese Objective und Key Results Methode auch tägliche, wöchentliche, monatliche Zusammenkünfte, wo wir über Ziele, Zielerreichungen und dergleichen sprechen. Und eine zentrale Frage, die wir uns dabei regelmäßig stellen, ist immer die Frage, was haben wir meinetwegen im letzten Monat, in den letzten Wochen getan, um es den Kunden einfacher zu machen? Wo haben wir es geschafft, den Kunden einen Mehrwert zu schaffen? Also
Vorbildlich.
zu deiner Ursprungsfrage, gibt es da irgendwie bedeutendere und weniger bedeutende Key Results? Für unsere Zielsetzung kann man das so nicht sagen. Ich denke aber, dass der Fokus aus unserem Wachstumsdiamanten und unserer Marke klar wird.
Ist ja vorbildlich, wenn ihr euch diese Frage stellt, da regelmäßig. Was für Mehrwerte bieten wir den Kunden? Was haben wir gemacht, um die Kunden noch besser bedienen zu können? Finde ich toll. Jetzt, du bist eben seit rund 3 Jahren jetzt bei der HOOQ24. Was habt ihr denn diese Zeit verändert, um das alles noch besser zu machen? Also wenn überhaupt irgendwo nachgebessert werden musste, kannst du dazu noch etwas sagen?
Also vielleicht an der Stelle nachgebessert werden musste, na klar. Also ich meine, das ist ein Ongoing-Prozess. Die digitale Welt verändert sich sehr, sehr schnell. Es kommen immer neue Technologien, Möglichkeiten zum Einsatz. Von daher, ich glaube, wer im digitalen Umfeld sagt, der ist jetzt am Zielzustand erreicht und muss sich dann immer verändern, das funktioniert nicht. Also weil man einfach mit der Entwicklung mithalten muss und im Idealfall natürlich der Branche entsprechende Entwicklungen auch voraus sein muss, um wirklich die Kundenerwartungen zu erfüllen, um wirklich Einfachheit anbieten zu können. Das heißt, man muss kontinuierlich mitwachsen. Wir haben natürlich auch, wie ich das ja gesagt habe, mit unseren Realtime-Dashboards konstant die Customer Journeys im Blick, um entsprechend zu optimieren. Das heißt, für uns gehört Optimieren, Verbessern zum täglichen Brot mit dazu. Also man muss sich weiterentwickeln und verbessern. Und wir haben natürlich auch in der Zeit, wo ich bei der HOOQ24 bin, ganz wesentliche Veränderungen gemacht, obwohl wir da natürlich noch nicht unsere Vision realisiert haben. Also da wird es noch weitere oder hier muss es noch Weiterentwicklungen geben, um das Zielbild dann letztendlich auch zu erreichen. Aber die wesentlichen oder einige beispielhafte Verbesserungen, das fängt an von einem höheren Grad an Personalisierung, an Individualisierung, über Abschlussstrecken noch mehr zu vereinfachen, für Kunden deutlich zu vereinfachen, mit Kundendaten besser zu arbeiten und dadurch Einfachheit zu schaffen. Also hier ist wirklich kontinuierliche Weiterentwicklung erfolgt.
Ja, Weiterentwicklung wäre wahrscheinlich das passendere Wort gewesen, das Nachbessern. Sorry.
Alles gut.
Es wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie sieht die Weiterentwicklung aus? Aber das hast du jetzt eigentlich sozusagen schon beantwortet. Aber vielleicht habt ihr ja noch andere Digitalisierungsprojekte in der Pipeline.
Ich stelle mir immer die Frage, Daniel, an der Stelle, gibt es verschiedene Digitalisierungsprojekte oder ist es nicht ein großes Digitalisierungsprojekt? Ich finde, das ist immer schwer zu beantworten. Für uns als reines Digitalunternehmen
Ja, nee, logisch.
gilt natürlich, wir wollen eine vollständige, nahtlose digitale Interaktion für Kunden schaffen.
Ja, ist ja eigentlich
Und
klar.
natürlich
Jetzt
im
in eurem Business oder für euer
und
Businessmodell.
natürlich im
Genau.
Hintergrund auch die Prozesse, die der Kunde eben nicht mitbekommt, automatisiert und damit natürlich digitalisiert, entsprechend abzulaufen. Also genau diese Maschine. Genau.
Ja, sehr schön. Danke, Sebastian. Jetzt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich habe ja eingangs gesagt, du hast mal ein Buch geschrieben, Resilienz im persönlichen Verkauf. Es geht dabei um Wirkungsmodelle, die den Zusammenhang zwischen beruflichem Stress und der Verkaufsleistung von eben Verkäufer, Verkäuferinnen erklären. Und dazu würde ich jetzt gerne noch etwas mehr erfahren von dir. Was, also, wenn du das Buch sozusagen in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen könntest, das wäre toll.
Ja, also das war damals meine Dissertationsschrift und
Habe mir
genau,
gedacht.
und zum damaligen Zeitpunkt, also das ist ja auch schon wieder 8 Jahre her, 2016, war das auch recht innovatives Thema im Verkaufsmanagement. Und es war eigentlich damit getrieben und damit beschäftigt sich auch das Buch, dass ich sehr stark im Verkaufsmanagement, im Vertrieb festgestellt habe, dass hohe Fluktuationsraten bestehen, dass eine hohe Arbeitsbelastung, auch beruflicher Stress gegeben ist, dass es Untersuchungen aus den USA gab, die den Verkauf als einen der stressigsten Berufe schlechthin bezeichnet haben. Und
Ja, deswegen habe ich ihn ins Marketing
genau.
gewechselt vor vielen Jahren.
Genau, und zur damaligen Zeit eben dann auch das Thema Resilienz sehr, sehr stark aufkam, also die psychische Widerstandsfähigkeit, die Belastbarkeit von Individuen. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr stark interessiert, wieso ich mich da auch sehr lange, sehr ausführlich damit beschäftigt habe. Und in dem Buch geht es jetzt eben, oder in meiner Doktorarbeit ging es dann eben also auf der einen Seite darum zu verstehen, okay, wie wirkt eigentlich beruflicher Stress auf die Verkaufsleistung? Also wie zeigt das seine negativen Folgen und kann Resilienz letztendlich dabei helfen, besser mit diesem beruflichen Stress umzugehen? Also wie kann das letztendlich wirken? Und ja, das war eigentlich ganz interessant. Ich habe da verschiedene empirische Untersuchungen, auch experimentelle Ansätze dazu durchgeführt und konnte eben zeigen, dass Resilienz da helfen kann, trotz beruflichem Stress die Verkaufsleistung aufrecht zu erhalten.
Ich denke, das gilt ja ganz allgemein, also nicht nur im Verkauf. Also Resilienz, das hilft in jedem Fall, egal was du machst. Also wenn du irgendwie beruflich unter Druck stehst, meine ich jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja generell die Fähigkeit, mit Belastungen, mit ungünstigen Umständen besser umzugehen. Es bedeutet ja aber nicht, dass man, wie sagt man immer, unangreifbar ist und dass alles an einen abprallen würde, das überhaupt gar nicht. Genau, sondern es
Das
ist
wäre falsch
eigentlich
gedacht, ja.
bildlich gesprochen die Stehaufmännchenfähigkeit, also danach wieder aufzustehen und im Idealfall sich auch weiterentwickelt zu haben.
Ja, spannend. Noch sowas, was in die psychologische Ecke geht jetzt. Ich habe gesehen, du hast auch einen Artikel verfasst zu Emotionen in der Kommunikation, unter anderem auch zur Wirkung von Smileys.
Ja,
Kannst du
sehr gerne.
dazu
Das
kurz
passt
noch was
natürlich
sagen?
super zu dem Thema. Also ich habe da sehr, sehr stark mit einer sehr, sehr guten Freundin und ehemaligen Arbeitskollegin dazu gearbeitet, der Frau Dr. Katja Lohmann, und die sich sehr dezidiert damit auch auseinandergesetzt hat. Und wir haben gerade in der Mensch-Maschine-Interaktion untersucht, ob mit Smileys Emotionen vermittelt werden können. Das war eigentlich auch sehr spannend, die Überlegung, die darin bestand, und das wissen wir ja alle, wenn wir miteinander kommunizieren, also Menschen miteinander kommunizieren, werden ja auch ganz, ganz viele Inhalte durch Emotionen übertragen, dass man den anderen auch emotionalisieren kann, indem eben zum Beispiel durch das Gesicht oder durch die Körperhaltung entsprechende emotionale Zustände ausgedrückt werden. Das ist natürlich in der Interaktion mit einer Maschine häufig nicht der Fall. Also mit einem Computer oder mit einem Self-Service-Terminal und dergleichen. Und dadurch geht natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Kommunizierens, die nonverbale Kommunikation, eben verloren. Und wir haben eben in dem Zusammenhang untersucht, ob ich auch durch den Einsatz von Smileys oder zum Beispiel von Gesichtsausdrücken von der Maschine eine Emotion auf den Gegenüber dem Endverbraucher übertragen kann, also ob der sogenannte Prozess der emotionalen Ansteckung dort auch wirken kann. Und das waren wirklich spannende Untersuchungen, spannende Ergebnisse, die wir erzielt haben. Ist es tatsächlich so, dass ich dort Emotionen mit übertragen kann?
Ja, sag mal, eben genau, ich wollte gerade sagen, sag mal schnell was zu
Also
den
wir haben
Ergebnissen. Also, er konnte das nachweisen, dass er mit den Smileys eben, sagen wir, die Kundenzufriedenheit
Genau,
steigern konnte.
beziehungsweise die Zufriedenheit und auch wie die Interaktion empfunden wurde. Also zum Beispiel, wenn der Kunde erfolgreich selbst ein Ticket gebucht hat oder einen Tisch reserviert hat, dass eben durch einen freudestrahlenden Menschen, der gesagt hat, du hast es erfolgreich gemacht, hast du echt gut gemacht und dabei grinst, generell das Empfinden, die Emotion auf Seiten des Kunden, des Verbrauchers auch positiv mit beeinflusst werden kann.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank für diese Erläuterungen, Sebastian. Jetzt, ich stelle meinen Gästen normalerweise zum Schluss noch eine Frage im Sinne von, was sollten unsere Zuhörer beachten? Und das würde ich auch bei dir gerne machen. Was sollten unsere Zuhörer beachten, wenn sie jetzt kundennahe Prozesse digitalisieren möchten, also kundennahe Geschäftsprozesse digitalisieren möchten? Worauf sollten sie besonders achten, damit die Customer Experience nicht darunter leidet?
Ja, eins, zwei,
Eins,
eins,
zwei,
zwei,
drei.
drei.
Nein, es kann auch ein einziger Punkt sein.
Also es sind, glaube ich, zwei Punkte aus meiner Sicht, auch auf die Gefahr hin, dass sich das jetzt eventuell etwas abgedroschen anhört, ist es aber wirklich aus Kundensicht denken. Also ich glaube, das wird seit Jahren und immer wieder gesagt, aber ich stelle immer fest, zwischen dem Sagen und der Realität liegen eben häufig trotzdem ganz große ja, Universen, Dimensionen. Also wirklich immer
Oh
aus
ja.
Kundensicht denken. Also aus Kundensicht denken, was erwartet der Kunde? Wie sind die Gewohnheiten des Kunden? Also wirklich nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern sich immer klar in den Kunden hineinversetzen, eventuell Kunden mit einbinden, um die Prozesse entsprechend auch so zu gestalten. Und im digitalen Bereich ist für mich einfach die Einfachheit essentiell. Also das wirklich für den Kunden, aber das auch klar, die Kundenperspektive, das so einfach zu machen. Im Idealfall kann der Kunde intuitiv die Sachen bedienen und damit umgehen und muss nicht großartig nachdenken, aber das setzt eben auch voraus, dass ich den Kunden kenne und dessen Bedürfnisse, dessen Gewohnheiten verstehe.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Sebastian, für dieses interessante Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber immer auch über persönliche Nachrichten oder Kontaktanfragen auf LinkedIn und bedanke mich hiermit. Bis bald.
Vielen Dank.